Hallo, Wien, und schmerzlich thrillkommen zu einem weiteren Oktober bei Murder Kill Enties.
Hallo.
Mein Name ist You Can Run, But You Cannot Hide.
Mein Name ist scheinbar Vampirella für diesen Spooktober.
Und es ist wieder Zeit, sich zu gruseln.
Hui!
Unsere letzte Ausgabe von Murder Kill Enties ist 5 Monate her, also gibt es diesen Oktober gleich 3 neue Ausgaben, plus nächste Woche eine Comic-Verfilmung mit Horror-Flair, nämlich 30 Days of Night. Aber heute kümmern wir uns erst einmal um eine Fortsetzung zu Murder Kill Enties Folge 10 vom September 2023. Damals hatten wir uns den ersten Nightmare on Elm Street vorgeknöpft und heute ist der zweite dran. Der erste Teil hatte es im November 1984 geschafft, sein Budget von etwas über 1 Million Dollar gleich zu verfünfzigfachen.
50-fach?
Ja.
50-fach?
50, ja.
Alter.
Der hat irgendwie 1,1 gekostet und hat 55 Millionen eingespielt. Und darum war eine Fortsetzung schnell abgesegnet. Tja, und A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, kam weniger als ein Jahr später in die Kinos. Bis dahin war es allerdings ein holperiger Weg. Produzent Robert Shay begann im April mit der Pre-Production. Der Bassist der Popgruppe The Sparks, Leslie Boehm, hatte ihm eine Fortsetzung gepitcht, in der eine neue Familie ins Haus von Nancy und ihren Eltern aus dem ersten Film zieht, woraufhin Freddy Krueger dann diese Familie terrorisiert und sogar in den Uterus der schwangeren Mutter eindringt, um den Fötus des ungeborenen Kindes zu übernehmen und dann neu geboren zu werden. Inspiriert war Boehm von Ira Levins Roman Rosemary's Baby.
Er wollte die Fortsetzung übrigens auch so nennen, also Freddy's Baby.
Oh, okay, das habe ich wiederum nicht mitbekommen. New Line lehnte das Skript ab, Boehm schaffte es aber ein paar Jahre später, Elemente davon in den 5. Teil der Serie einzubauen. Mehr dazu, wenn wir irgendwann mal zu dem Film kommen. David Chaskin schrieb daraufhin ein neues Skript. Er übernahm allerdings die Idee, dass eine neue Familie in das Haus der Thompsons aus Teil 1 einzieht. Shay bot Wes Craven an, erneut Regie zu führen, aber der fand das Drehbuch fürchterlich und lehnte ab. Außerdem wollte er gar keine Fortsetzung für Nightmare on Elm Street. Für ihn war die Geschichte abgeschlossen und fertig. Auftritt Jack Shoulder. Der hatte 1982 als erste Produktion von New Line überhaupt den Slasher-Film Alone in the Dark gedreht. Keinerlei Verbindung zum gleichnamigen Videospiel. Bei uns in Deutschland ist der Film damals unter den Titeln Ausbruch der wilden Wölfe und 2 Stunden vor Mitternacht auf dem Index gelandet. 2009 wurde er aber von der Liste gestrichen, sodass wir uns den auch irgendwann mal vornehmen könnten. Der Cast davon ist recht stark.
Du, ich will ja jetzt an nichts sagen, was dem Podcast irgendwie schaden könnte. Aber ich habe so das Gefühl, alles, was irgendwie ein bisschen schräg ist, ist in Deutschland indiziert.
Es geht nicht um schräg, es geht um, in Anführungsstrichen, Gewaltverherrlichung.
Ah, ja, fair. Fair.
Und um Gewalt gegen menschenähnliche Gegner. Deswegen sind die ganzen Zombie-Filme oder Evil Dead oder sowas damals doch alle auf dem Index gelandet.
Das ist fair.
Hm?
Also wenn das die Richtlinien sind?
Also zumindest waren sie das in den 80ern.
Dann sind die Entscheidungen ehrlich gesagt fair.
Hm. Man kann auch von einer Überreaktion sprechen, so wie es...
Ja, also natürlich nicht aus heutiger Perspektive. Aber damals halt.
Aber ich sag mal, das sind halt auch dieselben Leute, die Angst vor Comicheften, die Angst vor Heavy Metal, die Angst vor, in Anführungsstrichen, Killerspielen geschürt haben, weil sie zu faul waren, was gegen die eigentlichen Probleme zu kümmern.
Was? Du meinst die Satanic Panic aus den USA, die, ich meine, zwischen 1980 und 2000 immerhin um sich gegriffen hat?
Zum Beispiel.
Die hatte auch einen Effekt auf Deutschland?
Mhm.
Du meinst, Sachen, die in den USA passieren, können auch rüberschwappen? Wow.
Ja, da ging es allerdings auch um Dinge, die in England passiert sind. Da gab es nämlich die sogenannten Video-Nasties. Und das ist halt ein Kampfbegriff gegen Horror- und Exploitation-Filme gewesen, die halt auf Videokassetten vertrieben wurden.
Sure.
Und das war halt in den frühen 80ern in England. Und naja, bei uns dann... Zeit verzögert so, weiß nicht, 6 Monate später oder so. Aber um nochmal auf Alone in the Dark zurückzukommen, der Cast davon ist recht stark, mit Jack Palance aus Shane, Batman 89 und City Slickers, Martin Landau aus Mission Impossible, Tucker und Ed Wood, Donald Pleasance aus Halloween und Man lebt nur zweimal und Dwight Schultz aus A-Team und Star Trek Next Generation. Der Film war zwar kein so überragender Erfolg wie Nightmare on Elm Street, die Kritiken waren aber gut und so trat New Line auf Shoulder zu, damit er den zweiten Film mit Freddy Krueger drehte. Allerdings nicht wieder mit Robert Englund. New Line wollte Geld sparen und steckte irgendeinen Statisten ins Freddy-Kostüm, sah aber schnell, dass der Ersatzmann, dessen Name bis heute nicht bekannt wurde, meilenweit vom Charisma eines Englund entfernt war.
Und das trotz der Maske.
Ja. Und so bekam Englund eine kleine Gehaltserhöhung und zog nicht zum letzten Mal den rot geringelten Strickpulli an. Englund selbst sieht Teil 2 als den schwächsten Freddy Krueger-Film, aber wenn New Line damals ihren Willen bekommen und Englund ersetzt hätte, dann wäre die Chance vermutlich klein gewesen, dass er für die späteren Filme wieder zurückgebeten worden wäre, also war es auch keine schlechte Entwicklung. Problematisch ist vielleicht, dass das Drehbuch nicht an den zurückkehrenden Robert Englund angepasst wurde, sodass der charakteristische Humor der Figur halt einfach verloren gegangen ist. Die zweite Hauptrolle sollte diesmal nicht von einem Mädchen gespielt werden, das älteste Kind der neuen Bewohner des Hauses in der Ulmenstraße sollte diesmal ein Junge sein. Die Produzenten wollten Michael J. Fox, aber der war zu beschäftigt damit, gleichzeitig seine Serie Family Ties und so einen Film, von dem heute keiner mehr spricht, zu drehen, Back to the Future.
Ja, noch nie gehört.
Ja, ich glaube, unter dem Titel Spaceman von Pluto wäre der auch erfolgreicher gewesen.
Ich denke auch. So ist er aber halt einfach nichtssagend.
Im Casting sprachen auch John Stamos aus General Hospital und Full House und Christian Slater aus Heathers, True Romance und Der Name der Rose vor. In der letzten Runde des Castings standen dann allerdings zwei andere Newcomer. Einmal Mark Patton, der 1982 eine Transfrau im Robert Altman-Film Komm zurück, Jimmy Dean gespielt hatte, neben Cher und Kathy Bates. Neben Patton im Castingfinale ein gewisser William Bradley Pitt, heute wohl besser bekannt als Brad Pitt.
What?
Der war den Produzenten aber nicht tough genug, sodass sein Leinwanddebüt noch zwei weitere Jahre warten musste. Trotzdem blieb es nicht Pitts letzter Kontakt mit Freddy Krueger, denn in der TV-Serie Freddy's Nightmares durfte er 89 immerhin in der 14. Episode mitspielen und da bekam er dann sogar die Hauptrolle. Und noch ein Newcomer, Komponist Christopher Young, hatte 1985 erst an 8 Filmen gearbeitet, später folgten aber noch zahlreiche Hits wie Hellraiser, Species, Wonder Boys, Swordfish, ach so, und Spider-Man 2 und 3. Bei uns in Deutschland kam der Film als Nightmare 2, die Rache, ungeschnitten, ab 18 Jahren heraus.
Sag nochmal schnell, die Rache an wem jetzt genau?
Die Rache an der FSK.
Ja, ich hoffe doch sehr stark.
Ja. 2020 hat die FSK bei einer Neuprüfung die Altersfreigabe sogar auf ab 16 heruntergestuft. 2 Jahre danach hat ihn Tele5 sogar uncut im Fernsehen ausgestrahlt. Wenn ihr da draußen den Film jetzt auch noch sehen wollt, bevor wir zur Handlung kommen, habt ihr jetzt gleich dazu die Gelegenheit. Wir machen nämlich wieder einen kurzen Break. Bis gleich.
Tschüss.
Und da sind wir wieder.
Und willkommen zurück.
Freddy's Revenge fängt da an, wo bereits der erste Film aufhören sollte, bevor sich Wes Craven durchsetzte. Nightmare 1 endete ja damit, dass alles nur ein Traum zu sein schien, bis sich Nancy zu ihrer Clique in ein Auto setzte, dessen Design dann aber wieder wie Freddy Krueger aussah, womit sich das vermeintliche Happy End dann doch als Fake herausstellte. Und New Line hatte damals schon gewollt, dass das Fahrzeug ein Schulbus ist und dass Krueger selbst dort am Steuer sitzt. Craven war das zu plump, aber bei Freddy's Revenge hatte er ja kein Mitspracherecht mehr, darum fährt jetzt ein scheinbar harmloser Schulbus vor, aus dem Teenager aussteigen. Am Steuer sitzt Robert Englund, zunächst noch in Zivil und ohne Freddy-Make-up. Der Bus fährt immer weiter mit immer weniger Schülerinnen und Schülern darin. Als nur noch 2 Mädels und ein Junge drin sitzen, beschleunigt der Bus dann aber plötzlich immer weiter, statt an einer Haltestelle abzubremsen.
Und wenn du langsamer wirst als 46 Stundenkilometer, dann explodiert die Bombe oder so.
Eines der beiden Mädchen wird gespielt von Joanne Willette aus Walking Dead und Doom Patrol. Es wäre an sich nicht bemerkenswert, allerdings spielte sie damals eine Rolle in der Sitcom Just the Ten of Us neben Heather Langenkamp aus Nightmare on Elm Street 1 und Brooke Thies aus Nightmare on Elm Street 4. Die Welt ist halt doch ein Dorf. Tja, der Bus kommt von der Straße ab, fährt durch die Wüste und jetzt sehen wir auch den Ringelpulli und den Klauenhandschuh am Schaltknüppel. Die einzige Szene, die noch der namenlose Stuntman gedreht hatte und die noch im Film gelandet ist. Der Bus hält erst, als er weit vom Städtchen Springwood entfernt ist und plötzlich tut sich ein riesiges Loch im Boden auf. Der Bus balanciert noch kurz auf zwei dünnen Steinsäulen, aber dann steht Krüger auf und macht ein paar Schritte auf die Kinder im hinteren Teil des Fahrzeugs zu. Das bringt die Karre aus dem Gleichgewicht und sie wackelt bedrohlich. Aber noch immer stürzt der Schulbus nicht in die Tiefe. Stattdessen holt Freddy mit seinem Klingenhandschuh aus und greift an. Wobei uns der Film nicht zeigt, wie seine Messer in den Teenagern landen. Stattdessen schneidet Shoulder zu einer Tomate, die zerschnitten wird. Ein cleverer Effekt, an den die Qualität des restlichen Films aber leider nicht mehr häufig herankommt. Die Tomate befindet sich in der Küche von Familie Walsh, den neuen BewohnerInnen des Thompson-Hauses aus Teil 1. Vater Ken, Mutter Cheryl, Tochter Angela, zwei Sittiche und die Rolle, die an Michael J. Fox, Christian Slater oder Brad Pitt hätte gehen können, Jesse. Patton, der die Rolle letztlich bekam, bleibt im Vergleich mit den dreien leider etwas blass. Andererseits hilft es, dass sein Charakter kein bekanntes Gesicht hat, sodass man ihn nicht die ganze Zeit mit Marty McFly oder Tyler Durden verwechseln kann. Jesse wacht jedenfalls schreiend und schweißgebadet aus einem Albtraum auf, dem Traum mit dem Schulbus, den wir gerade mit angesehen haben, er war der Junge gewesen. Am Frühstückstisch beschwert er sich über die Hitze in seinem Zimmer, die Klimaanlage funktioniert nicht, was er als Grund für seine Albträume sieht. Die Klimaanlage wird im Rest dieses Films nicht repariert.
Wenn du glaubst, ganz grundsätzlich, dass deine Albträume von der Klimaanlage in deinem Zimmer kommen, dann hast du vielleicht auch Albträume verdient. Also ich meine, wer hat denn bitte eine Klimaanlage in seinem Kinderzimmer?
In Amerika sehr, sehr viele. Da ist das halt echt üblich.
Exakt, exakt. Und dann hast du wahrscheinlich auch alles...
Ach so, du meinst, Amis haben grundsätzlich verdient.
Ja, genau, genau.
Ah, ja.
Ich meine ja einfach nur, Capitalism does what it does.
Ja.
Wenn du aber halt irgendwann feststellst, dass du leider zu den Opfern des Kapitalismus gehörst, dann ist es meistens zu spät. Es ist so ein bisschen spooky, scary Skeleton-Geschichten, aber halt leider sehr viel mehr based, ne?
Jessys Schwester Angie hört ihm nicht zu, sie ist zu sehr damit beschäftigt, das Plastikspielzeug aus ihrer Cereal-Packung zu holen, rote Fingerkuppen mit langen Nägeln, der rassistischen Karikatur Fu Manchu nachempfunden. Mehr zu Fu Manchu in Folge 137 von Movie Gelantes.
Da ist es lang her, hm?
Ja. So ein Jahr ungefähr? Nee, ein bisschen mehr.
A long time ago.
In a galaxy far, far away. Hier stehen die roten Fingernägel natürlich für die Klauen von Freddy Krueger. Es klingelt an der Tür, davor steht Jessys Freundin Lisa, gespielt von Kim Myers, die die Rolle bekam, weil sie Regisseur Shoulder an eine junge Meryl Streep erinnerte und ja, die Ähnlichkeit sehe ich. In seiner Schrottkarre mit dem Spitznamen The Deadly Dinosaur fahren sie zur Schule. Das Gebäude, in dem sie gedreht haben, wurde 1984 auch für den ersten Karate Kid benutzt. Im Sportunterricht bekommt Jesse dann einen Baseball an den Kopf und Coach Schneider wirft ihm vor, nicht aufgepasst zu haben.
Zack Schneider?
Bitte? Zack Schneider?
Come Was on.
Wegen Zack oder?
Nein, Zack Schneider?
Ach, Zack Schneider. Ich kann nicht mehr. Direkt danach gibt es eine kleine Rangelei mit Jessys Mitschüler Ron Grady, gespielt von Robert Russler aus Weird Science. Schon wieder geht Schneider dazwischen. Der Sportlehrer ist Teil eines homoerotischen Subplots, der sich mit toxischer Maskulinität auseinandersetzt, aber leider nicht deutlich genug, was dem Ganzen einen etwas unangenehmen Beigeschmack gibt. 1984 und 85 kamen auch die ersten beiden Police Academy Filme heraus und in beiden war die Blue Oyster Bar eine Zielscheibe für homophobe Pointen. Und davon hebt sich Nightmare 2 leider nicht weit genug ab. Immerhin, die queere Lesart des Films war durchaus so gewollt, wie der selbst schwule Schauspieler Patton Aber auch Englund und Regisseur Scholder bestätigten. Aber noch sind wir eh nicht da angekommen, noch zwingt der sadistische Sportlehrer die beiden Schüler erst einmal zu Liegestützen, bei denen sie sich aber immerhin miteinander anfreunden. Im Umkleideraum fasst Ron nochmal zusammen, was einen Film früher im Haus geschehen ist, in das Jesse jetzt mit seiner Familie gezogen ist. Und wie gesagt, die beiden Filme kamen mit weniger als einem Jahr Abstand voneinander in die Kinos, dazwischen sind jetzt aber ganze 5 Jahre vergangen, wie wir erfahren. Nachts wälzt Jesse sich wieder unruhig im Bett hin und her, er geht zum Kühlschrank, zerbricht eine Tasse und fühlt sich plötzlich beobachtet. War da nicht eine Bewegung in einem der Büsche im Garten? Zögerlich geht er aus dem Haus, um nachzusehen. Er verfolgt die mysteriöse Gestalt und sieht sie dann durch das Kellerfenster im Haus vor dem offenen Ofen. Jesse geht also wieder rein und öffnet mutig die Kellertür, dann geht ihm aber doch der Schneid aus und er ruft seinen Vater um Hilfe. Der kommt nicht, stattdessen rüttelt es an der Tür und plötzlich steht er Freddy gegenüber. Der wurde zwischen den beiden Filmen etwas umdesignt. Zum einen hat der neue Maskenbildner ein weniger aufwendiges Make-up für die Brandnarben im Gesicht gewählt, zum anderen hat der gestreifte Pullover jetzt auch gestreifte Ärmel. Im ersten Film waren die Ärmel noch einfarbig rot im Gegensatz zum Torso. Freddy sagt, dass er Jesse braucht. Er hat den Körper und Freddy hat das Gehirn. Und Freddy reißt sich selbst die Schädeldecke aus dem Kopf, um das Gehirn freizulegen. Und Englunds fiese Lache verhindert dabei, dass die Szene zu albern oder cartoonhaft wird. Am nächsten Morgen ist Jesse dann auch wenig ausgeruht und schläft im Biounterricht ein, obwohl alle um ihn herum Quatsch machen, stören und lachen. Plötzlich windet sich eine Schlange um Jessys Körper und schneidet ihm die Luft ab, bis er plötzlich schreiend wach wird. Die Schlange war allerdings kein Traum, sondern gehört in das Terrarium im Biologiesaal. Und er kriegt jetzt dafür Ärger, dass er nicht besser aufgepasst hat. Nun ja. Nach der Schule will er sich mit Lisa treffen, aber sein Vater besteht darauf, dass er zuerst die Umzugskartons in seinem Zimmer auspackt. Frustriert setzt er sich zwischen die Kisten. Erst als er schlecht gealterten Synthie-Pop auflegt und mit albernen Klamotten durch sein Zimmer hüpft, hebt sich seine Stimmung und er bekommt gar nicht mit, dass seine Mutter zusammen mit Lisa hereinkommt.
Ja, aber das fühle ich sehr. In Klamotten, die ich mit 15 getragen habe, zu Musik rumalbern, die ich auch mit 15 gehört habe. Also das fühle ich schon sehr.
Ja,
und dann
kommt
nicht
der Schwarm zur Tür rein.
Dass irgendwer in mein Zimmer kommt. Fühle ich schon, ja.
Ja, dance like nobody's watching, wenn nobody's watching. Lisa hilft ihm beim Auspacken und schon bald sind sie fertig. Und plötzlich findet sie in seinem Kleiderschrank ein Tagebuch. Das Tagebuch von Nancy, der Hauptrolle aus dem ersten Film. Und sie beginnt Passagen daraus vorzulesen. Er nimmt ihr das Buch ab, liest weiter und stutzt. Ihm fällt ein, was Ron ihm über Nancy erzählt hatte. Dass die Figur aus seinen Albträumen damit zu tun haben könnte, darauf scheint er noch nicht zu kommen, zumindest spricht er den Gedanken nicht aus. In der nächsten Nacht träumt er, dass alles in seinem Zimmer vor Hitze zerschmilzt. Langsam und vorsichtig geht er durch das Treppenhaus bis in den Keller, er öffnet den Ofen und die Spannung lässt sich fast mit dem Messer schneiden. Aber da ist kein Jumpscare. Noch nicht. Nur Freddys Handschuh, eingewickelt in alte Lumpen. Dann springt der Ofen plötzlich an und Jesse hört Freddys Gelächter. Er sieht zu dem Mann herüber, dann zurück zu seiner Hand, jetzt trägt er den Handschuh. Er wirft ihn zu Boden, sieht zurück zu Freddy, der ist verschwunden. Sein Handschuh liegt aber immer noch zu seinen Füßen. Nach dem Sportunterricht lästern sie wieder über Coach Schneider, der das natürlich mitbekommt und die beiden böse grinsend wieder zu Liegestützen verdonnert. Daheim beschwert sich Jesse erneut über die Hitze, als die Sittiche unter ihrem Tuch plötzlich wild werden. Jesse nimmt das Laken weg und enthüllt einen totgehackten Vogel und einen, der sofort aus dem Käfig ausbricht, aggressiv durch das Wohnzimmer flattert, den Vater verwundet und dann aus heiterem Himmel explodiert. Jessys Vater beharrt darauf, dass es eine vernünftige Erklärung dafür geben muss. Hat Jesse das vielleicht mit Feuerwerkskörpern angestellt? Der will sich solche absurden Anschuldigungen nicht anhören und geht auf sein Zimmer, wo sich das Muster der letzten halben Stunde weiter fortsetzt. Schon wieder glaubt er, nachts wach zu werden, schon wieder geht er durch das Haus, schon wieder ist unklar, ob das jetzt Traum oder Wirklichkeit ist. Diesmal geht das Geschirr neben der Spüle in Flammen auf. Jesse wandert durch das nächtliche Springwood, bis er in einer queeren BDSM-Bar landet, die sich halt leider wirklich kaum von der Blue Oyster unterscheidet. Er bestellt ein Bier und bekommt auch eins, obwohl er ganz offensichtlich noch keine 21 ist. Zumal der Barkeeper das wissen müsste, der wird nämlich von Produzent Robert Shay persönlich gespielt, nachdem Shoulder ihm ausreden konnte, den Part des Sportlehrers zu spielen. Apropos, plötzlich ist da eine Hand auf Jessys Arm, der Sportlehrer im Lederoutfit. Die Szene geht über in Jesse, der jetzt Strafrunden in der Turnhalle laufen muss, mitten in der Nacht, beobachtet von Schneider, der sich dafür nicht umgezogen hat. Als der Coach Jesse in die Dusche schickt und in sein Büro geht, erwachen dort plötzlich alle Sportgeräte zum Leben. Tennisschläger verlieren ihre Bespannung, Bälle bewegen sich wie von Geisterhand, sogar Hanteln kommen aus den Regalen geflogen und begraben den Lehrer unter sich. Springseile fesseln ihn und ziehen ihn an den Armen aus dem Raum. Jesse ist erst davon abgelenkt, dass neben seiner Dusche auch alle anderen anspringen, aber dann zieht es Schneider zu ihm in den Duschraum. Seine Kleidung fliegt ihm vom Körper und der Wasserdampf aus den Duschhähnen erfüllt den ganzen Raum. Dann kommt Freddy dazu und zerschneidet dem Lehrer den Rücken. Blut fließt aus den Wunden und dann auch aus den Duschköpfen. Jesse sieht sich verwirrt um, dann bemerkt er Freddys Handschuh an seiner eigenen Hand. Er schreit. Die Polizei findet ihn durch den Regen am Highway entlanglaufen, immer noch nackt. Sie bringen ihn nach Hause. Sein Vater tippt auf Drogen und will wissen, welche er nimmt. Auch seine Mutter macht sich Sorgen, aber Jesse will nicht darüber reden. Auch am nächsten Tag nicht. Sie will ihn zu einem Psychiater schicken, aber Jessys Vater legt ein Veto ein.
Der Junge braucht bloß einen gehörigen Tritt in den Arsch, das ist alles.
Da ist sie wieder, die toxische Männlichkeit. Und der Film macht nichts damit.
Mhm.
Als Jesse mit Lisa zusammen an der Schule ankommt, ist alles von der Polizei abgesperrt. Man hat Schneiders Leiche gefunden. Der nackte Schüler, den die Polizei kurz nach der Tat auf offener Straße eingesammelt hat, ist aber kein Verdächtiger und er darf wieder nach Hause gehen. Wo er in der nächsten Nacht schon wieder Freddys Handschuh findet. Dazu hört er den Befehl,
kill for me.
Falsches Franchise.
Entschuldigung, was?
Freddy vs. Jason kommt erst noch.
Ah, my bad. Bitte erzähl weiter.
Schwitzend betritt er das Zimmer seiner kleinen Schwester, die dort in Zeitlupe Seilchen springt und das 1, 2, Freddy kommt vorbei Liedchen aus dem ersten Film singt. Jesse geht wieder. Die Szene hat beinahe etwas von der Surrealität von Kubricks The Shining, geht aber auch da nicht weit genug. Die Szene verpufft einfach ins Leere und ist Minuten später schon wieder vergessen. Morgens fragt Jesse seinen Vater, ob der eigentlich die Vorgeschichte des Hauses kennt. Ob er weiß, warum es 5 Jahre gedauert hat, bis das Haus neu verkauft wurde. Papa Ken will aber nichts davon hören, selbst dann nicht, als die Küchengeräte zu spinnen beginnen. Lisa hingegen glaubt, dass Jesse den nächtlichen Ausflug in die SM-Bar nur geträumt hat, genauso wie das Mitansehen des Mordes am Sportlehrer. Aber sie hat weiter über die Morde 5 Jahre früher recherchiert. Den Heizkeller, den Nancy in ihrem Tagebuch beschrieben hatte, in den Freddy Krueger 20 Kinder verschleppt hatte, bevor die Eltern Springwood sich zusammentaten, um über ihn zu richten. Dieser Heizkeller gehörte zu einer Fabrik, die heute leer steht. Lisa fährt mit Jesse zur Ruine, außer einer Ratte hat die aber auch nichts zu bieten. In der nächsten Nacht hört Jessys Schwester Angie die Stimme von Freddy Krueger, aber der steht gar nicht im Raum, bloß ihr Bruder, der ihr dann mit normaler Stimme sagt, dass sie weiterschlafen soll, er selbst schluckt Wachhaltetabletten und trinkt Kaffee. Auf der Fahrt zur Schule berichtet er Lisa, dass er es langsam wie seine Mutter sieht. Was, wenn er wirklich den Verstand verliert? Sie lädt ihn und Ron zu einer Party im Haus ihrer reichen Eltern ein. Ron schlägt die Einladung aus, er hat Hausarrest. Angeblich, weil er seine Großmutter die Treppe heruntergeschubst hat. Ob das stimmt oder ob Ron nur einen sehr schwarzen Humor hat, das lässt der Film offen. Jesse hingegen besucht die Party. Mit Lisa allein in ihrem Zimmer sagt er dann aber, dass die Feier nichts für ihn ist. Er hat Angst vor dem Schlafen, er hat Angst davor, wach zu bleiben. So ruiniert er nur die Stimmung auf der Fete. Die beiden küssen sich, erst zaghaft, dann leidenschaftlich. Ihre Eltern machen es sich gleichzeitig mit Schnaps im Elternschlafzimmer gemütlich. Als dort das Licht ausgeht, warten die Partygäste nicht mal eine Sekunde, bevor sie den Alkohol auspacken und die Lautsprecher mit der Musik auf 11 drehen. Jesse und Lisa sind inzwischen auch eine Stufe weiter. Er küsst ihren Oberkörper und leckt zärtlich, bis seine Zunge plötzlich lang und grau wird. Er bekommt Angst, dass Lisa bei ihm nicht sicher ist, sagt aber kein Wort und besucht stattdessen Ron in seinem Schlafzimmer. Sein Hemd hat er sich nicht vorher zugeknüpft. Ron rät ihm, Schlaftabletten zu benutzen und Jesse gesteht ihm, dass er den Sportlehrer auf dem Gewissen hat, dass sein Körper den Mord ausgeführt hat, ferngesteuert von einer höheren Macht. Auch Ron hält das für Albträume, aber Jesse fleht um Hilfe. Ron soll über ihn Wache halten, wenn er schläft. Jesse darf sich nicht bewegen, erst recht nicht den Raum verlassen. Ron willigt zögernd ein und seppt durch das Fernsehprogramm, während Jesse auf der Couch döst. Die Szene hatten wir schon im ersten Film. Doch Ron verliert schnell die Lust, schaltet das Licht aus und schläft selbst ein, als plötzlich Jesse wach wird, jammert und eine Transformation durchmacht wie ein Werwolf. Aber das sind keine Krallen, die aus seinen Fingern wachsen, sondern Freddys Küchenmesserklauen. Das ist kein Fell, sondern der rot-grün gestreifte Pulli. Dann erscheint plötzlich Englunds Gesicht unter der Haut von Jessys Oberkörper, bevor sich Freddy aus dem Torso schält, der schlaff zu Boden fällt. Rons Eltern hören die Schreie und hämmern gegen die verschlossene Zimmertür, aber die bewegt sich nicht. Freddy ermordet Ron, seine Krallen rammt er dabei durch die Tür hindurch, sodass Rons Eltern es sehen können. Dann lacht Freddy noch und winkt Jesse zu, der jetzt wieder zu sich kommt, neben der Leiche seines besten Freundes, und den Handschuh trägt er auch wieder an der Hand.
Mhm. Und können wir eigentlich auch nochmal festhalten, dass Jesse die erste männliche Scream Queen ist?
Da der Schauspieler schwul ist, möchte ich ihn nur ungern als Queen bezeichnen, das könnte abwertend aufgefasst werden, aber ja, klar.
Ja, okay, dann von mir aus der erste Scream King.
Mhm. Er zieht den Handschuh ab und wirft ihn Freddy entgegen, der sich aber bloß als seine Reflexion in der Spiegeltür von Rons Kleiderschrank herausstellt. Wie er aus dem Haus von Rons Eltern wieder rauskommt, überspringt der Film. Er ist jetzt einfach wieder bei Lisa. Sein Hemd ist immer noch offen und das Blut hat er auch nicht abgewaschen. Und ihr gesteht er jetzt den Mord an Schneider und den an Ron. Es ist Fred Krueger, der von seinem Körper Besitz ergreift, wieder und wieder und wieder. Weinend bricht er zusammen und sie glaubt ihm immer noch nicht. Unbeeindruckt vom Blut an seinen Händen.
You are tearing me apart, Lisa!
Lisa?
Die Party ist indes noch immer in vollem Gange. Teenies flirten miteinander, im Pool und daneben. Plötzlich steigt die Wassertemperatur, die Würstchen neben dem Grill entzünden sich spontan selbst und die Bierdosen platzen vor Druck. Lisa liest Ron weiter aus Nancys Tagebuch vor und das ist es jetzt, was sie überzeugt. Jesse soll einfach dagegen ankämpfen, dann wird schon wieder alles gut. Hm. Have you tried not being gay?
Ja, hast du mal versucht, mehr zu lächeln?
Boah, gruselig.
Yoga soll auch helfen übrigens.
Ja.
Ja, also, have you tried, you know, smiling more, going outside and, you know, all the things?
Ist das ein Zitat von irgendwas?
Nee, das ist einfach nur Dark Side of the Internet.
Ja, okay. Ja, erstaunlicherweise fruchten diese Ratschläge aber nicht, und Jesse spürt, wie Freddys Kontrolle über ihn schon wieder anwächst. Lisas Fernseher geht in Flammen auf, ihr Aquarium explodiert, genau wie die Lampions draußen neben dem Pool. Dann ist Jesse plötzlich verschwunden, ersetzt durch Freddy Krueger, der Lisa durch ihr eigenes Haus jagt. Raus in den Garten geht sie nicht, stattdessen verfolgt er sie so lange, bis er ihr Bein erwischt und herzhaft hineinbeißt. Dann kommt sie doch noch darauf, dass sie vielleicht zu den anderen Partygästen gehen sollte, aber die Glastür ist abgeschlossen. Und das Glas ist anscheinend unzerstörbar. Freddy tritt auf sie zu, sie ergreift ein Messer und Freddy spricht jetzt mit Jessys Stimme, fleht sie an, dass sie ihn töten soll und dass er sie liebt. Wieder und wieder sticht sie auf den Mann mit dem Hut ein, aber das beeindruckt den gar nicht. Stattdessen wiederholt er jetzt mit seiner eigenen Stimme, dass er Lisa liebt, und dann wirft er sie gegen eine Wand, springt durch die Glastür, löst sich dabei in Luft auf und hinterlässt nichts als verwirrte Partygäste. Fast sieht es so aus, als sei er verschwunden, und dann kommt er aus einer Klappe im Boden gesprungen und schnetzelt sich durch die Teenager. Auch das war Wes Craven übrigens sauer aufgestoßen. Zum einen, weil Freddy nun mal eben nicht in der echten Welt mordet, und zum anderen, weil Robert Englund nicht unbedingt der größte Schauspieler ist, und wenn die ganzen Teenager um ihn rum größer sind als er, macht ihn das weniger bedrohlich. Shoulder hatte keine Probleme damit. Das Wasser kocht, der Maschendrahtzaun glüht und hinter der Mauer des Grundstücks züngeln Flammen lichterloh. Es gibt keinen Ausweg, und einer nach dem anderen bekommt den Messerhandschuh zu spüren. Einer der Teens geht auf Freddy zu und bittet ihn, sich zu beruhigen. Have you tried yoga?
Hast du mal versucht, spazieren zu gehen?
Ja, Grapefruitsaft soll helfen.
Ja, ich glaube auch.
Und Freddy soll einfach nur sagen, was er braucht, dann können sie ihm helfen.
Help yourself, fucker, ruft Freddy und wirft den Kerl gegen den Grill.
Was der dabei ausstößt, klingt beinahe wie der Wilhelm Scream. Jetzt wird der Film also doch plötzlich albern. Den Humor des Vorgängers trifft er aber trotzdem nicht, bei weitem nicht. Dann scheint Freddy genauso die Lust an der Szene zu verlieren wie wir und er läuft einmal durch die Hecke und verschwindet spurlos. Lisa hat eine Idee. Sie fährt noch einmal zu der alten Fabrik. Zwei Hunde mit menschlichen Gesichtern über den Köpfen schrecken sie nicht ab. Sie geht entschlossen weiter ins Innere der Ruine. Dann sehen wir Freddys Klingen, wie sie über ein Metallgeländer streichen. Beinahe schlafwandelnd schleicht Lisa immer weiter. Dann fällt ihr auf, dass Käfer aus der Wunde an ihrem Arm krabbeln. Panisch wischt sie das Ungeziefer beiseite und dann ist auch schon wieder Ruhe und sie latscht weiter etwas ziellos durch das leere Gebäude. Eine Ratte, sie erschrickt, eine monströse Muppet-Katze, die das Ding frisst. Lisa erschrickt noch mehr. Sie läuft vor dem Meet the Feebles Vorläufer davon, aber aus dem Nichts ist jetzt Freddy da und bedroht sie mit seinen Krallen. Sie fleht die Gestalt an, sie wisse, dass Jesse da noch drin ist und sie liebt ihn. Und plötzlich hält Freddy inne. Jetzt blutet er doch noch aus den Wunden, die sie ihm vorhin zugefügt hatte. Er kommt ins Wanken, kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Lisa zögert, aber dann spricht er wieder mit Robert Englunds Stimme und lacht sie aus. Lisa droht ihm an, ihm Jesse wegzunehmen und Freddy zurück in die Hölle zu schicken. Wie sie das anstellen will, das weiß weder sie noch das Drehbuch. Also fleht sie einfach weiter, dass Jesse zu Sinnen kommen soll. Auf Freddy hat das eine Sekunde mehr und eine Sekunde weniger Effekt. Dann küsst sie ihn, dann weint sie und dann qualmen plötzlich die alten Fabrikmaschinen. Das Geländer geht sehr, sehr langsam in Flammen auf. Freddy kauert dazwischen und wartet, bis die Flammen so hoch sind, dass er nicht mehr vor oder zurück kann. Und er schreit vor Schmerz auf, bevor sein Kopf zerschmilzt, als hätte er ins Innere der Bundeslade gesehen. Die Flammen gehen wieder zurück, das Feuer erlischt komplett und Freddys Leiche zuckt wieder. Er reißt sich die verkohlte Visage vom Kopf und darunter kommt Jesse zum Vorschein. Am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Jesse verlässt gut gelaunt sein Elternhaus und steigt in den Schulbus, wo Lisa schon auf ihn wartet. Jesse ist froh, dass jetzt alles vorbei ist und der Bus fährt immer schneller. Jesse ist beunruhigt. Hatte er in seinem Albtraum am Anfang des Films nicht an derselben Stelle gesessen? Er ruft dem Fahrer zu, er solle anhalten. Und das tut er auch an der nächsten Haltestelle. Ein Junge steigt zu, alles ganz normal. Der Fahrer sieht auch gar nicht aus wie Robert Englund. Nein, dessen Hand kommt jetzt plötzlich als letzter Jumpscare aus dem Oberkörper von Lisas bester Freundin, die den halben Film über immer mal wieder ein paar Szenen hatte, ohne dass man sich ihren Namen hätte merken können. Und ein weiteres Mal rast der Bus in die Wüste. Das Schicksal von Jesse und Lisa und den anderen im Fahrzeug bleibt allerdings unklar, weil jetzt auch schon der Nachspann einsetzt, unterlegt von Bing Crosbys Did You Ever See a Dream Walking? Ein Song, der 3 Jahre später noch eine Rolle im Gespensterfilm Lady in White spielen würde, und der ist besser als das hier. Immerhin, der Nachspann offenbart noch einen interessanten Credit. Production Manager war nämlich Rachel Talalay, die beim 6. Film der Reihe Regie führen würde, kurz bevor sie den Comic Tank Girl adaptierte. Eine Folge zu dem Film haben wir 2 schon aufgenommen, die kommt dann im November heraus, nach Halloween. Aber reden wir doch zuerst mal über Nightmare on Elm Street 2.
Ungern, ehrlich gesagt.
Also ich versuche mal, meinen Unmut in Worte zu fassen. Das Hauptproblem ist, dass der Toxic Masculinity Plot dieser Fortsetzung viel zu subtil bleibt. Und sonst hat das Drehbuch halt nicht viel zu bieten, außer der sich immer wieder wiederholenden Formel: Jesse schläft, Dinge passieren, er wird wach, keiner glaubt ihm, er schläft wieder und so weiter. Und das wird sehr schnell monoton und langweilig. Die Eskalation kommt viel zu langsam und halbherzig und ist dann auch noch nicht mal halbwegs nachvollziehbar. Genauso wenig wie die Frage, warum Freddy neuerdings überhaupt einen Wirtskörper braucht, warum er seine Opfer nicht mehr in ihren Träumen abmurkst, so wie im Vorgänger, was genau die Verbindung zwischen ihm und Jesse ist Und der Titel des Films, Freddy's Revenge, ja, an wem denn bitte?
An meiner guten Laune.
Ja. Alles Fragen, die nie beantwortet werden, das schadet dem Film ungemein. Außerdem ist Patton zwar sympathisch, aber einfach nicht gut genug, um das sukzessive Abrutschen in die Besessenheit zu schauspielern. Der ist so bedrohlich wie Rick Astley und hat einfach kein Gespür für Nuancen in seiner Performance. Entweder er wankt benommen durch die Sets oder er dreht voll auf 100 und jammert und kreischt. Nichts dazwischen. Was bleibt, ist ein unbefriedigender Mischmasch, der seinem Vorgänger nicht mal ansatzweise das Wasser reichen kann und ich würde sagen, auch keinem anderen Film auf unserer Liste. Selbst der etwas lahme Terror Train hatte immerhin David Copperfields Zaubershow. Und sowohl der als auch unser Ranking-Schlusslicht Halloween 2 hatte Jamie Lee Curtis. Nightmare on Elm Street hat Robert Englund und sonst nichts.
Ja, aber immerhin, ne?
Mhm. Trotzdem spielte er immer noch 30 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und ebnete damit den Weg für weitere Fortsetzungen. Aber um die kümmern wir uns wann anders. Würdest du mir denn widersprechen, wenn ich sage, wir haben ein neues Schlusslicht unserer Murder Kill Antis Liste?
Nee, auf gar keinen Fall. Der ist halt leider schon echt langweilig.
Okay.
Wobei ich ihn jetzt halt auch nicht völlig schlecht finde. Der hat ganz coole Momente.
Ja, aber ich würde halt wirklich sagen, alle anderen hier sind besser.
Ja, klar, das ist schon definitiv so, ja.
Ja. Okay, dann ging immerhin das schnell. Nächste Woche wird es hier deutlich besser. Zusammen mit Milena werden wir hier die Comic-Verfilmung 30 Days of Night besprechen. Dazu gibt es dann ein bisschen über den Autoren, über die Produktion des Films. Hier und da noch ein paar Anekdoten, ihr kennt das. Und ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch.
Bis.
Oh, ich würde am liebsten schon wieder über den Film weiterquatschen, ne? Aber alles, was ich sagen will, haben wir ja eigentlich gerade schon besprochen.
Was haben wir gerade erst besprochen?
Also in Wirklichkeit haben wir ja gerade 30 Days of Night aufgenommen. Also alle Dinge, die ich jetzt noch sagen wollen würde, haben wir ja gerade erst besprochen. Ja, warte mal bitte.
Alles klar?
Ja, sorry, da bin ich wieder. Ich konnte dich gerade nicht so richtig hören.
Hast du gerade gesagt, Dinge, die ich sagen würde, haben wir gerade besprochen?
Ja, wegen der Aufnahme zu 30 Days of Night, die haben wir ja eigentlich schon gemacht. Und deswegen alles, was ich jetzt noch sagen wollen würde, haben wir schon besprochen. Deswegen ist eigentlich auch egal.
Okay. Okay. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du diesen Film mit mir zusammen durchgestanden hast. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Hat sich gerade Millie angeschlichen und mir einen halben Herzinfarkt verursacht.
Passt zu einem Vieh?
Ja, sie trägt ein gestreiftes Oberteil. Jetzt schlurft sie ins Schlafzimmer. Okay, beeilen wir uns. Dann kann ich nämlich hinterher.